und herzlich willkommen zur ersten und einzigen Ausgabe des Podcasts Radio Rose. Mein Name ist Alia. Ich bin erstens die Moderatorin für diesen Podcast und zweitens die Verfasserin des Blogs Das Rosenblatt. Und außerdem habe ich in den letzten 6 Wochen ein Praktikum bei der Produktion Rote Rosen absolviert. Und der heutige Podcast soll diesem Praktikum und diesem ganzen Projekt sozusagen die goldene Krone oder das i-Tüpfelchen aufsetzen, wie auch immer man es letztendlich bezeichnen möchte. Wie ihr sicherlich auch im Titel schon gelesen habt, wird es außerdem ein bisschen Meta heute, denn ich habe das Gefühl, dass ich ein paar Dinge zu sagen habe grundsätzlich zu dem ganzen Thema von kulturwissenschaftlichem Arbeiten, vor allem dem praktischen Arbeiten, egal ob das jetzt Feldforschungen, Praktika sind, wie auch immer. Heute möchte ich mal ein bisschen darüber reden, allerdings viel weniger wissenschaftlich. Es gibt reichlich Literatur dazu, darum soll es auch nicht gehen. Es soll lediglich darum gehen, eine gewisse studentische Perspektive auf das Thema zu haben. Falls zum Beispiel einer von euch, der gerade zuhört, noch mittendrin ist in einem solchen Projekt oder ein Erstsemester ist und noch keine Ahnung hat, wie das überhaupt geht, kann dieser Podcast vielleicht ein bisschen Hilfestellung dazu bieten. Oder vielleicht interessiert euch das Thema einfach. Oder ihr seid wie ich und wollt einfach nochmal ein bisschen darüber reflektieren, wie sind die letzten Projekte abgelaufen, was hat gut geklappt, was hat weniger gut geklappt. Da ich auch so langsam in meinen letzten Semestern ankomme, weiß ich auch nicht, ob ich überhaupt jemals wieder so eine Art von praktischer Arbeit machen werde. Und deswegen dachte ich mir, das sei eine gute Gelegenheit, um mal ein bisschen darüber zu reflektieren. Und dafür wollte ich den Podcast eben heute auch benutzen. Während ich das aufnehme, heute ist der 19. Dezember 2019, ungefähr um 15 Uhr. Es ist nicht ganz eine Woche her, seit mein Praktikum bei Rote Rosen zu Ende gegangen ist. Mein letzter Tag war Freitag, der 13. Dezember 2019. Es ist allerdings genug Zeit vergangen, damit ich das Ganze habe ein bisschen sacken lassen und mir ein paar Dinge überlegen, über die ich gerne noch sprechen möchte. Und damit es einen gewissen roten Faden in diesem Podcast gibt, werde ich mich an einem groben Skript orientieren, was allerdings hauptsächlich nur als Gedankenstütze dienen soll. Und ansonsten werde ich versuchen, eher ein bisschen ein freieres Gespräch zu halten. Ohne weiter abzuschweifen, lasst uns direkt loslegen. Zunächst einmal sollten wir vielleicht noch mal ein bisschen zusammenfassen, wozu der ganze Blog letztendlich da war, wozu das Projekt da war. Und ich hatte mir die Frage gestellt, welche Verbindung es zwischen der Serie Rote Rosen gibt und zwischen der Stadt Lüneburg, in der sie spielt. Sprich, welchen Einfluss hat die Serie auf die Entwicklung der Stadt selbst und auch umgekehrt. Wie spielt die Serie mit dem Schauplatz Lüneburg inhaltlich und gestalterisch? Meine genauen Gedanken und Vorgehensweisen und die Details der Ergebnisse könnt ihr gerne auf meinem Blog, dem Rosenblatt, nachlesen. Dort bin ich sehr viel mehr in die Einzelheiten gegangen als jetzt gerade. Aber ganz grundsätzlich lässt sich als Ergebnis festhalten, dass es durchaus eine Verbindung zwischen der Stadt und der Serie gibt, die man auch nicht so einfach wegdenken kann. Und es ist eine sehr symbiotische Beziehung zwischen der Stadt und der Serie. Allerdings sind die beiden auch nicht völlig untrennbar. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass Lüneburg einzig und allein die Stadt der Roten Rosen ist oder auch Rote Rosen die Lüneburg-Serie ist. So ist das nicht. Und es ist auch vor allem eher so, dass die Ästhetik der Stadt Lüneburg viel entscheidender ist als zum Beispiel seine Geschichte. Die Stadt wurde im Serienuniversum, wenn man es so nennen möchte, von Rote Rosen rekonstruiert. Das heißt, das Lüneburg, was wir in Rote Rosen sehen, ist nicht eins zu eins das gleiche wie das Lüneburg im realen Leben. Es ist vielmehr der Stadt nachempfunden als alles andere. Allerdings wird eben auch die Bekanntheit der Serie durchaus benutzt, dass bestimmte Unternehmen damit werben, beispielsweise Hotels oder Stadtführungen oder kleine Geschenkartikel, die man in der Stadt kaufen kann. Das heißt, wenn die Leute von außerhalb auch nach Lüneburg kommen, schaffen sie durchaus auch diese gedankliche Verbindung zur Serie und das Angebot besteht auch auf jeden Fall. Das heißt, es ist auf jeden Fall ein gutes Werbegimmick. Allerdings interessieren sich die meisten Besucher doch eher für die ganze mittelalterliche Geschichte, die Salzstadt, all die anderen Sehenswürdigkeiten. Es gibt durchaus Leute, die extra für Rote Rosen nach Lüneburg kommen. Dabei hatte ich herausgefunden, dass das ungefähr 11% aller aktuellen Besucherzahlen ausmacht, was natürlich auch eine beachtliche Zahl ist. Und vor allem habe ich ja auch noch die andere Seite betrachtet, nämlich die Arbeit im Film, weil ich ja immer noch am Ende des Tages ein Praktikum gemacht habe, welches mir auch helfen sollte, meinen späteren beruflichen Weg ein bisschen zu finden. Und ich hatte ja durchaus schon meine Erfahrungen im Film- und Fernsehbereich, als ich beim Supertalent gearbeitet habe, bei Deutschland sucht den Superstar, als ich ein Regiepraktikum bei Notruf Hafenkante gemacht habe. Obwohl ich den Bereich schon ein bisschen kannte, gab es durchaus Dinge, die mir neu waren bei Rote Rosen, weil das Arbeiten in jeder Produktion letztendlich doch ziemlich anders ist. Und dabei habe ich auch herausgefunden, dass der filmische und erzählerische Inhalt der Serie oftmals stark eingeschränkt wird durch Zeit- und Produktionsfaktoren. Sprich, die Kreativität allein reicht nicht aus bei der Gestaltung der Serie. Man muss durchaus auch beachten, wie viel Zeit man hat und welche logistischen Möglichkeiten man hat. Außerdem ist das tatsächlich das erste Mal, dass ich einen Blog als Methode der Ethnographie benutzt habe. Ich habe in meinem ersten Semester schon sowas Ähnliches gemacht. Da sollten wir auch einen Blog erstellen, wo wir ziemlich frei heraus unsere Gedanken äußern sollten zu den Inhalten, die wir in der Einführungsvorlesung und in den zugehörigen Seminaren behandelt haben und dass wir auch schon ein bisschen lernen, wie man eine Website erstellt und so weiter. Was mir eigentlich ziemlich viel Spaß gemacht hat und ich mag auch solche Methoden ein bisschen lieber als sozusagen solche Schriftformen, die ein bisschen mehr an ein bestimmtes Regelwerk gebunden sind. Das heißt, man ist bei einem Blog viel freier in der Gestaltung und kann seine Kreativität ausleben und man ist vor allem nicht an wissenschaftliche Sprache oder Inhalte gebunden, was mir ziemlich gut gefallen hat und ich konnte damit ziemlich gut arbeiten. Und da ich auch die Idee schon hatte, später einmal in der Öffentlichkeitsarbeit oder im Social Media Management zu arbeiten, war das auch eine sehr gute Übung. Das heißt, falls irgendwer da draußen sich gerade überlegt, welche neue Methode zum Festhalten meiner Ergebnisse könnte ich benutzen, ich würde euch ans Herz legen, einen Blog zu probieren. So, und da ich es vorhin schon erwähnt habe, das Praktikum sollte mir ja auch dazu dienen, damit ich nochmal für mich entscheiden kann, ob ich mir vorstellen könnte, später einmal weiterhin beim Film zu arbeiten. Und es ist ganz interessant, als ich mein Praktikum bei Notruf Hafenkante absolviert hatte, bin ich ins Praxisbüro gegangen, wo ich eine Sprechstunde hatte und da wurde ich tatsächlich auch gefragt, ob ich anderen Studenten empfehlen würde, das Pflichtpraktikum oder das freiwillige Praktikum, völlig egal, beim Film zu machen. Und ich hatte damals sofort gesagt, ja, auf alle Fälle. Beide Male, sowohl bei Rote Rosen als auch bei Notruf Hafenkante, war es auf jeden Fall ein Abenteuer und ich habe sehr viel gelernt. Vor allem auch über mich selbst und über meine Fähigkeiten. Allerdings habe ich auch direkt gesagt, dass man dafür sehr dickes Fell haben muss, beziehungsweise anfangen sollte, sich eins wachsen zu lassen, weil es letztendlich wirklich harte Arbeit ist. Es ist nämlich so, dass man für die Arbeit beim Film sehr, sehr viel Hingabe braucht. Sowohl persönliche Hingabe als auch emotionale und vor allem auch zeitliche. Man spricht ja immer bei Berufen von dem Aspekt der Work-Life-Balance. Und so wie ich das sehe, gibt es da diese Balance nicht. Es ist eigentlich ziemlich ineinander verschmolzen, die Work und die Life. Ich habe da wirklich Kollegen kennengelernt, die sich selbst privat über nichts anderes mehr unterhalten haben. Die haben dafür gelebt und sie waren dieser Job. Das heißt, es gibt durchaus Menschen, die, ich will es mal über das Zeug verfügen nennen. Ich zähle mich persönlich nicht dazu. Und ich bin auch der Meinung, dass heutzutage so eine Art Volksmythos existiert, dass es Berufe gibt, die mehr erfolgreich in Anführungszeichen sind als andere. Ich persönlich bin der Meinung, dass es so etwas wie einen erfolgreichen Beruf nicht gibt, beziehungsweise man für sich selbst definieren muss, was Erfolg ist. Du bist nicht mehr oder weniger wert, wenn du ein Koch bist oder ein Regisseur. Es ist letztendlich, muss man das finden, was in das eigene Leben passt. Wenn man damit zufrieden sein kann, das ist für mich Erfolg, nicht das, was andere Leute darüber denken. Und wie ich ja auch schon in dem sechsten Kapitel von meinem Blog, dem Rosenblatt, ein bisschen näher beleuchtet habe, ist die Filmwelt wird oftmals ein bisschen als fremd wahrgenommen. Dass das so eine total unerreichbare, glänzende Welt ist, aber es ist genauso ein menschlicher Beruf wie jeder andere auch. Jetzt haben wir ein kleines Pläuschchen über die inhaltlichen Aspekte gehalten. Ich habe noch mal ein bisschen zusammengefasst, was ich in den letzten Wochen rausgefunden habe, weshalb ich jetzt ganz gerne zum anderen Thema dieses Podcasts kommen möchte, nämlich, und das ist jetzt wirklich in Anführungszeichen gesetzt, weil das, was ich euch jetzt erzähle, nicht als Richtlinie dienen soll und schon gar nicht als Regelwerk. Es ist lediglich wirklich meine Meinung, das, was ich fand, was ganz gut funktioniert hat. Es sind nur ein paar Gedanken von mir, die mir aufgefallen sind, während ich all meine Praktika und Feldforschungen in den letzten Semestern gemacht habe. Es soll also nur sozusagen grob als Inspiration dienen. Deswegen, ja, ohne weitere Umschweife möchte ich zu meinem ersten Punkt kommen. Wenn ihr am Anfang von eurem Projekt steht, euch überlegt, wovon es handeln soll, dann schafft euch ein Bewusstsein dafür, welche blinden Flecken ihr möglicherweise haben könntet. In meinem Fall zum Beispiel kannte ich die Filmwelt ja teilweise schon ein bisschen. Deswegen habe ich eventuell, auch ohne dass es mir bewusst war, in meinem Blog oftmals mit bestimmten Begriffen oder wie ich es genannt habe, der Sprache, der Branche, um mich geworfen. Einfach weil diese Begriffe für mich schon so weit umgänglich waren, dass ich mir darüber keine weiteren Gedanken mehr gemacht habe. Ich habe versucht, es sprachlich auch so zu formulieren, dass jeder es versteht, auch die Leute, die ziemlich branchenfremd sind. Ich habe aber auch nur so viel immer erklärt, wie gerade in dem Blogpost nötig war, um den Inhalt zu verstehen. Das heißt, ich hätte bestimmt noch viel mehr erklären können, auch zu den Abläufen im Film. Das habe ich allerdings nicht getan. Das war ja auch nicht der Punkt des Blogs, die Filmwelt zu erklären. Was ich damit nur sagen möchte, ist, dass jemand, der zum Beispiel noch nie beim Film gearbeitet hat, selbst in den grundlegendsten Dingen vielleicht irgendwelche Erkenntnisse gewinnen könnte, einfach weil er das Ganze aus einem anderen Blickwinkel sieht. Deswegen ist mir durchaus bewusst, dass ich vielleicht ein paar Dinge übersehen oder missachtet habe in meinen Ergebnissen, einfach weil mir diese Branche schon ein Stück weit bekannt war. Mein nächster Punkt ist Fokus. Ein Fokus entwickeln, ein Fokus behalten vor allem. In meinem Fall, gerade auch beim letzten Projekt, hätte ich sicherlich noch sehr viel mehr Möglichkeiten gehabt, Orte, an die ich hätte gehen können, Menschen, mit denen ich hätte reden können, Themen, die ich hätte behandeln können. Ich hätte auch noch sehr viel mehr Fragen gehabt und viel mehr Ideen. Mich hat grundsätzlich auch alles interessiert. Nur habe ich aber auch auf einiges, und das auch bewusst tatsächlich, einfach verzichtet, weil ich das Gefühl habe, dass ich mich irgendwann sehr stark verrannt hätte. Und ich meinen Blog auch nach einer bestimmten Narrative aufgebaut habe, der ich auch folgen wollte. Übrigens gibt es ein sehr tolles Buch, was ich auch in meinem Blog ein paar Mal erwähnt und benutzt habe. Die Praxis der Ethnographie von Georg Breidenstein. Es ist von mehreren Autoren geschrieben, von Breidenstein et al., wo Breidenstein und diese anderen Autoren eben davon sprechen, dass, wenn man sich einen Zugang zum Feld verschafft, man eine klare Fragestellung formulieren sollte und sich auch möglichst daran halten sollte. Und während ihr diese Fragestellung vorbereitet und eventuell schon ein paar Tage vor Beginn des Projekts steht, empfehle ich euch wirklich schon ein bisschen Vorarbeit zu leisten. Ihr könnt zum Beispiel schon ein bisschen Material sammeln, ein bisschen informieren, damit ihr schon mit einer gewissen Basis an die ganze Sache rangeht. Es ist auch nicht so wichtig, was für eine Art Material ihr benutzt. Ich zum Beispiel habe mir bevor ich zu Rote Rosen gekommen bin, eine NDR-Doku angeschaut, dazu wie das Team von Rote Rosen arbeitet und wie die ganze Serie überhaupt funktioniert und was sie beinhaltet. Was ich hier versuche zu sagen ist, es ist generell nicht gut, völlig blank an eine Sache ranzugehen. Ich bin mir auch sicher, es hätte mir geholfen, wenn ich mir vielleicht mal, bevor ich zur Produktion gegangen bin, ein paar Folgen von Rote Rosen angesehen hätte. Ich habe das tatsächlich nicht gemacht, einfach hauptsächlich aus dem Grund, dass ich der Serie gegenüber am Anfang vor allem sehr stark voreingenommen war, weil die Serie hat durchaus ein älteres Publikum, allerdings auch nicht ausschließlich. Nur bin ich davon eben ausgegangen. Ich hatte immer diese Meinung, dass es so eine Nachmittagssoap, die sich nur Leute anschauen, die gerade wirklich nichts zu tun haben. Und die Protagonisten sind ja auch älter als ich zum Beispiel. Allerdings, jetzt, da ich da die paar Wochen war und oftmals bei den Dreharbeiten geschaut habe, war ich tatsächlich sehr in die Handlung investiert. Also ich würde das jetzt gar nicht mal mehr so sagen. Wenn ich mir schon ein paar Folgen im Vorhinein angesehen hätte, wären viele Dinge, die mir dort erzählt wurden, vielleicht auch gar nicht mehr so neu für mich gewesen. Und ich hätte mich mehr auf andere Dinge konzentrieren können. Mein nächster Punkt ist nicht unbedingt was mit dem Inhalt eures Projekts zu tun hat. Allerdings ist es eine Sache, die mir aufgefallen ist, die durchaus hilfreich sein kann. Und zwar ist es, einen Vertrag mit der Stelle abzuschließen, an der ihr arbeiten werdet. Zum Beispiel einen Praktikumsvertrag, wenn ihr ein Praktikum macht. Einfach aus dem Grund, dass in diesem Vertrag eine klare Dauer angegeben ist, wann ihr da sein werdet. Vielleicht auch Arbeitszeiten, dass ihr irgendwelche Leistungen bekommt, falls ihr welche bekommt. Und vor allem, während ihr dort unter Vertrag steht, seid ihr sowohl vor Ort als auch auf dem Arbeitsweg versichert. Falls ihr zum Beispiel zu der Stelle fahren oder pendeln müsst oder wie auch immer, seid ihr damit auf der absolut sicheren Seite. So, nun kommen wir aber zurück zum Inhalt. Und zwar, mein nächster Goldtipp sozusagen ist dokumentieren. Das ist vielleicht auch ein bisschen offensichtlich an der Stelle, aber sucht euch irgendwie eine Art und Weise aus, mit der ihr eure Ergebnisse festhaltet. Und zwar auch möglichst zeitnah, sozusagen solange die Info noch frisch ist, dass ihr so bald wie möglich versucht, wenn ihr das nicht schon sofort tut, die auch irgendwo festzuhalten. Das kann in Form von Notizen sein oder ihr macht Fotos, ihr führt Tagebuch, ihr zeichnet Interviews sprachlich auf oder macht Audiologs. Die Form ist erstmal nicht so wichtig. Probiert es einfach ein bisschen aus, das, was am besten funktioniert. Und es muss nicht direkt auch die perfekten Notizen sein, die perfekt geordnet sind und genau das aussagen, was ihr später in einem Bericht oder was auch immer haben wollt. Es kann später alles noch geordnet und aussortiert werden. Ich persönlich musste auch sehr viel aussortieren. Ich habe mir oftmals sehr viel mehr Notizen gemacht, als ich am Ende dann in Blogpost verarbeitet habe. Einfach weil nicht alles davon für die Fragestellung relevant war. Das ist übrigens auch die Sache, die Breidenstein et al. In seinem Buch, was ich vorhin erwähnte, als kodieren bzw. dekodieren bezeichnen. Was in dem Fall einfach bedeutet, dass ihr habt einen Haufen an Infos vor euch, einen Haufen von Material vor euch. Ihr lest daraus sozusagen bestimmte Codes. Die Codes meinen in dem Fall die Info, die ihr tatsächlich für eure Fragestellung braucht. Und die filtert ihr sozusagen mit einem wissenschaftlichen Blick während der Dokumentation. Das ist nur eine Sache, die mir persönlich sehr viel Spaß gemacht hat und die für mich auch ganz gut funktioniert hat, weshalb ich sie hier erwähne, ist, dass man versuchen kann, multimedial zu arbeiten und auch mit verschiedenen Methoden. Da kann man einfach alles Mögliche ausprobieren. Für manche Fragestellungen passen manche Methoden und Medien besser als andere. Das ist dann immer völlig individuell und manchmal kann man auch anhand bestimmter Methoden oder Medien verschiedene Ergebnisse sogar rausfinden. Das ist eine Sache, die mir auch ganz oft aufgefallen ist. Wenn ich zum Beispiel ein Interview geführt habe und das aufgezeichnet habe, sind dabei oftmals ganz andere Dinge rausgekommen, als wenn ich mir zum Beispiel Notizen gemacht habe. Oder zum Beispiel, wenn es um visuell gestalterische Dinge ging, haben Fotos viel besser funktioniert. Ich glaube, ihr versteht meinen Punkt. Also, wie ich schon sagte, habt einfach ein bisschen Spaß mit euren Möglichkeiten. Nächster Punkt ist, sich einen Plan zu erstellen, allerdings auch flexibel zu bleiben. Versucht, auch wenn ihr eher eine beobachtende Rolle einnehmen wollt, euch irgendeine Aufgabe zu suchen. Entweder ihr lasst euch von eurem Arbeitgeber bzw. Ansprechpartner oder Gatekeeper eine Aufgabe geben, dass ihr zum Beispiel anbietet, ich möchte das und das herausfinden, ich bin auch gerne bereit, ein bisschen mit anzupacken. Oder ihr stellt euch sozusagen selbst eine Aufgabe, wenn ihr zum Beispiel an dem Tag dann da seid und euch denkt, okay, heute möchte ich das und das rausfinden, mit dem und dem reden und da hingehen, dass ihr euch sozusagen selbst so eine Art kleinen Stundenplan für den Tag aussucht. Allerdings auch darauf gefasst seid, dass wenn irgendwer von euren Ansprechpartnern an dem Tag vielleicht nicht da ist oder irgendwas nicht klappt, dass ihr immer noch Dinge verändern könnt. Und eine Sache, die mir auch durchaus aufgefallen ist, dass es meistens nicht rüberkommt, wenn man nur eher eine passive Rolle annimmt und eher nur am Rand steht und zuschaut. Es ist auf jeden Fall besser, sich in irgendeiner Form einzubringen. Was mich auch gleich zu meinem nächsten Punkt bringt, und das ist präsent sein. Womit ich einfach meine, dass ihr möglichst sicherstellen solltet, dass die Leute von der Organisation, die ihr erforscht, euch auf dem Schirm haben. Das heißt, versucht nicht irgendwie 15 Meter weit weg zu stehen und lasst euch nicht von ihrer Arbeit einschüchtern, auch wenn ihr vielleicht denkt, dass ihr nur im Weg rumsteht. Die meisten Leute freuen sich darüber, wenn ihr Interesse zeigt. Ihr könnt zum Beispiel auch kurz in die Runde gehen, euch ein bisschen vorstellen, vielleicht schon mal fragen, ob bestimmte Personen vielleicht Lust hätten, sich ein bisschen uns zu unterhalten später, weil ihr eine bestimmte Frage habt. Manchmal ist das sogar gar nicht nötig. Manchmal fällt den Leuten einfach auf, dass, okay, da ist ein neues Gesicht, da ist eine Person und die kommen dann auf euch zu, fragen euch, wer ihr seid, was ihr hier macht. Und dann kann es oftmals passieren, dass es sich schon von alleine ergibt, dass ihr euch dann später trefft. Das heißt, es ist nicht immer nötig. Aber wie ich schon sagte, die Leute sollten auf jeden Fall irgendwie wissen, dass ihr da seid. Und dann ist es auf jeden Fall einfacher, später mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Manchmal ist das auch nicht immer möglich. Es gibt durchaus auch Leute, die gar nicht mit euch reden wollen, auch wenn ihr von selbst auf sie zugeht. Einfach weil sie entweder so eine Persönlichkeit haben oder ihr ihnen einfach unsympathisch seid oder sie gar keine Zeit und zu viel Arbeit gerade haben. Das kann immer passieren. Das ist doch das, was ich mit flexibel bleiben meine. Drängt euch einfach den Leuten auch nicht auf und versucht die Situation einzuschätzen. So, und damit kommen wir auch schon zum letzten Und aus meiner Sicht auch wichtigsten Punkt bei der Arbeit in der kulturwissenschaftlichen Praxis, Geduld zu haben und sich nicht von verständnislosen Reaktionen entmutigen zu lassen. Ich hatte es schon so oft, dass ich irgendwo hingegangen bin, bei meiner Feldforschung, bei meinem Praktikum, wo auch immer, alles, was mit der Uni zu tun hatte, sogar bei Dingen, die nichts mit der Uni zu tun hatten, dass sobald ich angefangen habe zu erzählen, was ich studiere, was ich mache, was meine Frage ist, ich von den Leuten sehr schief angeschaut wurde. Was ich damit sagen will, ist, nicht jeder wird verstehen, was ihr tut und nicht jeder wird das gut finden, aber ihr müsst einfach immer im Kopf behalten, ihr habt ein bestimmtes Ziel, ihr seid mit einem bestimmten Zweck dort und was die Leute davon halten, ist erstmal nicht so wichtig. Niemand hat gesagt, dass es einfach werden würde. Okay, das waren ein paar meiner Tipps und Erfahrungen und Punkte, über die ich mal ein bisschen sprechen wollte. Und damit ist das Projekt Rote Rosen und das Rosenblatt und Radio Rose somit offiziell abgeschlossen. Falls ihr meinen Blog noch gar nicht gelesen habt und ihr vielleicht jetzt ein bisschen neugierig geworden seid, nachdem wir über all diese Dinge gesprochen haben, dann schaut gerne rein. Ich würde mich auch auf jeden Fall über eure Kommentare freuen. Und ansonsten wünsche ich euch richtig schöne Weihnachten und ein frohes neues Jahr. Ihr wisst selbst, was eure Ziele für das neue Jahr sind. Das heißt, bleibt hartnäckig, bleibt dran. Und damit bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuhören. Wir sind damit offiziell abgedreht und ich sage Tschüss und auf Wiedersehen.